Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist und eingeschaltet hast zu unserem Blick in die Bibel. Ich freue mich wie immer. Amen. Meine Botschaft heute Morgen, die heißt, hast du dir vielleicht schon gedacht, wenn du das Bild hinter mir siehst, ne, so gewinnst du den guten Kampf des Glaubens. Claudia, zoom mal ein wenig zurück, dass man das ganze Bild sieht. Ne? Ich gehe mal ein bisschen aus dem Weg. Schau, der Herr da mit dem Schwert in der Hand, das bist du. Und die Löwen, die da angreifen, sind die Probleme, die dich beißen wollen. Aber ich habe mir gedacht, das ist wahrscheinlich zu melodramatisch für manche. Die sitzen drinnen die ganze Zeit und sehen den Löwen an, statt dass sie meine Botschaft hören. Ich habe mir gedacht, deswegen mach mal ein ruhiges Bild, okay, für die Dauer der Botschaft. So. Stöhnen, ein Stöhnen der Erleichterung. So gewinnst du den guten Kampf des Glaubens. Wie komme ich drauf? Ich habe was in der Bibel gelesen. Mehrere Sachen. Vielleicht fange ich so an. Im Johannesevangelium, Kapitel 16, Vers 33, da sagt Jesus, in der Welt habt ihr Probleme, ich mag es mit eigenen Worten, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber fürchtet euch nicht, ich habe die Welt überwunden. Und überwunden kannst du auch sagen, besiegen. Ja? Was Jesus hätte sagen können ist, in der Welt werdet ihr Probleme haben, aber keine Panik, ich habe eine Lösung dafür. Und es ist so eine Sache, ja, mit der Lösung. Paulus sagt im 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, ich denke, es ist Vers 11 oder 12, da sagt er zum Pastor der Gemeinde in Ephesus, der riesigen Gemeinde in Ephesus, zu dem sagt Paulus, der heißt Timotheus, Paulus sagt zu Timotheus, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Okay, also um einen Kampf kommen wir offensichtlich nicht herum. Erstens. Und zweitens, es ist ein guter Kampf. Also wann ist ein Kampf ein guter Kampf? Wenn ich ihn gewinne, ganz genau. Dann stell dir vor, du bist der Soldat mit dem Schwert in der Hand. Da kommen zwei überdimensionierte Riesen auf dich zu, riesige Löwen. Du weißt nicht genau, wie du jetzt das machen sollst, denn vom Natürlichen her bist du verratzt. Wenn du den einen bekämpfst, beißt dich der andere in dein Hinterteil. Ja, und wenn du dich dem zuwendest und sagst, Moment oder so, dann kümmert sich der nicht drum. Okay, der greift einfach trotzdem weiter an. Brauchst also die Hilfe Gottes. Aber wie komme ich überhaupt drauf, dir heute was über den guten Kampf des Glaubens zu erzählen? Naja, ich habe Matthäus Kapitel 4 gelesen. In Matthäus Kapitel 3 am Ende kommt Jesus aus dem Taufwasser heraus. Der Himmel tut sich auf, der Geist Gottes senkt sich auf ihn herab. Und Jesus fühlt sich, als ob er wieder im Himmel wäre. Verstehst du, Himmel auf Erden. Fantastisch. Und dann kommt auch noch eine Stimme aus dem Himmel. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und alle schauen und sagen, oh, der Christus ist unter uns. Und Jesus geht und er ist jetzt erfüllt mit dem Geist Gottes. Er ist so weg, dass man denken könnte, der ist jetzt wieder im Himmel. Dieses Bewusstsein hat er jetzt. Zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren hat er dieses Bewusstsein, Mann, denn noch nicht einmal der Christus selber war von vornherein erfüllt und umgeben mit dem Heiligen Geist. Ist euch das bewusst? Der war Mensch. So wie du und ich auch. Und so getrieben vom Geist Gottes geht er jetzt in die Wüste hinaus. Und dort ist er dann, 40 Tage. Man, 40 Tage ohne Ansprache. 40 Tage ohne Essen. 40 Tage unter den wilden Tieren heißt es da. 40 Tage. Sag mal, 40 Tage. Also die ersten 10, 20, 30 Tage, die hat Jesus quasi im Rausch verbracht, in der Gegenwart Gottes. Er war so weg, dass er vergessen hat zu essen, das hat ihn gar nicht interessiert, denn er war im Einklang mit dem Geist Gottes, er war wieder quasi im Himmel. Er hat sich mit dem Vater besprochen, das war alles wunderbar. Nur nach einiger Zeit ist es dann weniger geworden. Die Herrlichkeit ist weniger geworden. Und zum Schluss waren 40 Tage vorbei und ihn hat gehungert. Und jetzt musst du mal lesen, was da steht. In Matthäus Kapitel 4, Vers 11, da heißt es, und der Teufel versuchte ihn, der versuchte ihn schon die ganzen 40 Tage. Ja, ne? Ein passender Kommentar. Ja? Ne? Der Teufel versucht ihn schon seit 40 Tagen, immer mehr, immer mehr. Und jetzt, da steht, ich lese es euch vor, damit ihr wirklich seht, dass es in der Bibel steht. Matthäus 4, 11, dann verlässt ihn der Teufel nach 40 Tagen und siehe, Engel kamen herzu und dienten ihm. Der Teufel verlässt ihn nach 40 Tagen, nachdem er sich immer mehr hineingedrängt hat in die Beziehung zu Gott und Jesus und angefangen hat, dazwischen zu reden. Und zum Schluss war es nur noch eine Versuchung für Jesus. Aber es ging 40 Tage so. Und nach 40 Tagen Kampf, nach 40 Tagen guten Kampf, aber nach 40 Tagen Kampf, trat ein Engel herzu, verlässt ihn der Teufel und trat ein Engel herzu und dient ihm. Also für mich, ja, als 0815 Durchschnittschrist, mich wundert das. Ich denke mir, ja, wo waren die Engel, während Jesus mit dem Teufel gekämpft hat? Ich meine, 40 Tage wird er versucht und die Engel, die kommen nach 40 Tagen, nachdem der Teufel wieder weggeht. Normalerweise möchte man doch denken, die kommen sofort und bekämpfen dann den Teufel, sodass also die Engel und der Teufel die Klingen kreuzen. Oder nicht? Man, das ist doch eigentlich das, wovon wir ausgehen. Okay? Gottes Engel kämpfen für mich. Ha, gar nichts ist hier. Jesus kämpft und nicht die Engel. Erst dann, als Jesus fertig ist mit Kämpfen und der Teufel aufgegeben hat, eine Zeit lang. Ja, der zieht sich jetzt zurück und überlegt, was er Neues machen könnte, wie er noch angreifen könnte. Erst da kommen die Engel und dienen ihm. Also, der Teufel kommt und versucht. Es ist ein Kampf, ein 40-tägiger Kampf für Jesus. Und nachdem der Kampf vorbei ist, Jesus widerstanden hat und der Teufel geht, kommen die Engel und dienen ihm. Wenn es bei Jesus so war, dann kannst du davon ausgehen, dass es bei dir so ähnlich sein wird. In anderen Worten, es kann so sein, dass du Probleme hast und es schaut aus, als ob Gott weit weg wäre. Und als ob seine Engel sich zurückhalten würden. Die stehen als Zuschauer auf den Ringen, auf der Tribüne und schauen zu. Feuern dich vielleicht an. Gib's ihn. Oder irgendwie sowas. Aber kämpfen musst du. Hast du mich gehört? Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, kämpfen musst du. Kämpfen musst du. Es ist unangenehm. Kämpfen muss ich, ja, aber warum? Du, das ist die Frage. Ich habe da keine leichte Antwort dafür. Ich sage dir nur eins, du musst kämpfen, du musst dranbleiben und kämpfen. Und dann gibt der Teufel irgendwann auf und dann kommen Engel und dienen dir. In anderen Worten, es geht wieder aufwärts, es wird wieder besser. Aber bis es soweit ist, können 40 Tage in Anführungszeichen vergehen. Was musst du in diesen 40 Tagen tun? Widerstehen. Bis er endlich sagt, also gut, okay. Doch schwieriger als gedacht, ja? Doch keine solche Lusche wie gedacht. Und dann geht er wieder. Und dann kommen die Engel und fangen an, dir zu dienen. Und dann ist alles anders. In diesen 40 Tagen ist Jesus in seinen Gedanken angefochten worden. Seine Gedanken sind angefochten worden, auf eine ganz massive Art und Weise. Oh Mann, ich kann mir das vorstellen. Jesus ist aus der Herrlichkeit längst wieder raus. Das letzte Mal, dass jemand zu ihm gesprochen hat, war Gott, der Vater, dies ist mein geliebter Sohn. Jetzt, wo er ohne Ansprache ist und unter den wilden Tieren ist und in der Wüste ist, jetzt kommt jemand anders zu ihm und spricht mit ihm. Hallo, Jesus. Na, bist schon länger hier jetzt, gell? 40 Tage? Wie geht's denn? Oh, sag nix, ich seh's. Bist hungrig, gell? Schaust schlecht aus, schlecht schaust du aus. Jesus, ich habe jetzt mal eine Frage. Gott hat doch Schöpferkraft in seinen Worten, oder? Jesus muss gar nicht darauf antworten, weil die ist nur eine rhetorische Frage. Die Antwort ist klar. Und du bist der Sohn Gottes. Wenn du der Sohn Gottes bist, dann bist du doch so ähnlich wie der Vater. Wenn der Vater Schöpferkraft in seinen Worten hat, dann hast du doch auch Schöpferkraft in deinen Worten, oder? Wenn du der Sohn Gottes bist, dann hast du Schöpferkraft in deinen Worten. Gib's zu. Das muss so sein. Wenn du nämlich keine Schöpferkraft in deinen Worten hast, dann bist du nur anmaßend und bist überhaupt nicht der Sohn Gottes. Dann bildest du dir nur was ein. Dann spinnst du nur. Also, lass mal sehen, was für Schöpferkraft in deinen Worten ist. Siehst du diese Steine da? Fühlst du deinen Hunger? Sprich mal zu diesen Steinen, dass sie Brot werden. Dann weißt du, dass du der Sohn Gottes bist, dass auch deine Worte Schöpferkraft haben. Ob jetzt, zeig mal, dass du der Sohn Gottes bist. Sonst, wenn das nicht passiert, bildest du dir nur was ein. Du redest dir nur was ein. Und Jesus sagt, und dann sagt er Folgendes, pass auf, was er sagt. Er sagt nicht, der Sohn Gottes lebt nicht von Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes ausgeht. Sondern er sagt, was sagt er? Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von jedem Wort, das vom Mund Gottes ausgeht. Er sagt hier, Teufel, pass mal auf. Ich bin nicht mehr nur der Sohn Gottes. Ich bin jetzt auch Mensch. Und für Menschen gelten andere Regeln als für den Sohn Gottes. Als Sohn Gottes in der Herrlichkeit hat er die Welt geschaffen. Okay, Gott sprach und Jesus ist das fleischgewordene Wort Gottes. Amen. Es wäre Licht und dies und das und jenes. So, Jesus hat alles geschaffen. Durch ihn wurde alles, sagt Paulus später. Aber jetzt ist er nicht mehr nur Sohn Gottes, sondern jetzt hat er sich Beschränkungen auferlegt. Er hat seine Herrlichkeit abgelegt. Und jetzt hat er sich den Beschränkungen der Menschen unterworfen. Und Menschen können nicht einfach sprechen zu Steinen, dass sie Brot werden, sondern sie brauchen ein Wort von Gott. Sie brauchen ein sogenanntes Rema, ein lebendiges Wort. Ein Wort, das in ihrem Herzen lebendig ist, damit sie zu den Steinen sprechen können, dass sie Brot werden. Bist du noch da? Ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt im Kampf. Denn dieses Wort Gottes, das lebendige Wort, das tatsächlich übernatürliche Kraft hat, das musst du erst von Gott empfangen und dann erst geht's richtig los. Vorher bist du nur ein Mensch mit relativ begrenzter Macht in deinen Worten. Also es kommt natürlich darauf an, wer du bist. Na, der Obdachlose in seiner Wellpappenhütte, der hat natürlich wesentlich weniger Macht in seinen Worten als irgendein Präsident von irgendeinem Land. Schon klar. Aber wir sprechen von übernatürlicher Kraft. Jesus sagt, der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, sondern ich brauche ein Wort von Gott, damit ich hier zu diesen Steinen sprechen kann. Und wenn Gott mir dieses Wort nicht gibt, dann bleiben diese Steine Steine und werden nicht zu Brot. Basta. Aber gleichzeitig weiß ich, dass Gott mich in die Wüste geschickt hat, also wird er mich in der Wüste hier erhalten. Gott wird mich dort erhalten, wo er mich hingestellt hat. Seid ihr noch dabei? Das ist ganz, ganz wichtig. Wichtiger, wichtiger, wichtiger Punkt. Du brauchst ein lebendiges Wort von Gott. Erst dann kannst du Wunder tun, so wie Jesus es getan hat. Kann auch sein, dass der Herr dir einen speziellen Dienst gibt in Heilung oder sonst was. Dann passieren bei dir solche Dinge öfter. Aber wir wollen uns unbedingt anschauen, wie das ist, wenn ein solches Wort von Gott zu dir kommt. Okay, denn davon brauchst du massenweise welche in deinem Leben. Der Teufel ist ja noch nicht ganz fertig, sondern er versucht Jesus ja weiter. Er sagt, komm, spring von der Zinne des Tempels. Wenn sie dich springen sehen, dann sind sie begeistert und sagen, schau mal, was der kann. Dann kannst du sagen, ich bin der Messias. Und dann glauben sie an dich, weil du ein Wunder getan hast. Aber Jesus sagt, und der Teufel kommt, ganz, ganz clever, ganz, ganz clever. Er sagt, denn es steht doch geschrieben. Jetzt kommt er mit der Bibelstelle an. Denn es steht doch geschrieben, ich werde meinen Engeln gebieten, dass sie dich auf Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Steht doch in der Bibel. Das ist doch eine Verheißung, die du ergreifen kannst, die du glauben kannst. Das ist doch ein Wort Gottes. Na, Jesus, ist dieses Wort lebendig in deinem Herzen oder nicht? Und Jesus sagt, nö, dieses Wort ist so, wie du es präsentierst, nicht lebendig in meinem Leben. Vielmehr kommt mir ein anderes Wort, wenn ich mich hier prüfe, ob ich von der Zinne des Tempels springen soll. Nämlich, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wenn ich also etwas Tödliches tue und dann darauf vertraue, dass Gott mich hier auffängt, ohne dass Gott mir befohlen hat zu springen, schaue ich ins Ofenrohr. Der Teufel kann nämlich auch das Wort Gottes prima verdrehen, weißt du? Und dann kommst du auf wirklich schräge Sachen. So ist es wichtig, wer dir hier dieses Wort Gottes sagt. Wenn ich krank bin, dann brauche ich ein Wort von Gott, dass er mich heilt. Amen. Wenn ich pleite bin, dann brauche ich ein Wort von Gott, dass er mir Geld gibt. Und da kommt jetzt unser Problem, schau, unser Kampf. Vielleicht hörst du mich heute Morgen und du bist krank. Und wenn du in dich hineinschaust, dann hast du keine Hoffnung, jemals wieder gesund zu werden. Dich packt das Grausen, dich packt das Elend. Du denkst dir, ich werde nie mehr, es wird abwärts mit mir gehen und ich werde sterben und es wird nie mehr werden mit mir. Diese Gedanken musst du bekämpfen. Oder vielleicht hast du eine Trennung hinter dir. Oder vielleicht bist du nicht mehr ganz jung und denkst dir, ich muss allein bleiben, alle Tage meines Lebens. Ich finde nie mehr jemanden. Ja, das kann auch sein, dass das der Angriff ist, mit dem du zu tun hast. Was sagst du dann? Oder du bist pleite. Du hast kein Geld und du hast so viele Schulden, dass du dir denkst, ey, das wird nie mehr, das wird nie mehr, ich werde nie mehr irgendwie mir was leisten können, denn ich bin pleite. Und du siehst in deinem Herzen keine Möglichkeit, dass sich da jemals was tut. Schau, ich sag dir heute Morgen, es wird sich was tun. In deinem Körper wird sich was tun, in deinen Beziehungen wird sich was tun und es wird sich auch was tun in Bezug auf deine Finanzen. Nur kämpfst du den guten Kampf des Glaubens? Oder nimmst du das einfach so hin und lässt dich besiegen? Die Sache ist die, der Herr ist meines Erachtens betrübt, weil er viel, viel Segen erkauft hat und geschenkt hat, Wege geebnet hat, aber es geht keiner auf diesen Wegen. Ich möchte dich dazu ermutigen, heute das Unmögliche für möglich zu halten. Und wie komme ich dazu? Wie mache ich das? Wie kriege ich so ein Rema von Gottes, quasi das Schwert, mit dem ich kämpfe? Es ist nicht so schwer. Was du machen musst, ist eine Verheißung finden, die dir das verheißt, was du haben möchtest. Du findest garantiert einen Christen, wenn du krank bist, der zu dir sagt, ja, aber in der Bibel steht, ich bin der Herr, dein Arzt. Wenn du das hörst, wie reagierst du dann? Sagst du, pff, wenn er mein Arzt ist, wo ist er dann bitte? Ist er auf Urlaub oder was? Oder sagst du, ja gut, nur weil ich das nicht erlebe, heißt nicht, dass es es nicht gibt. Wenn du das zu dir sagst, dann bist du schon mal in die richtige Richtung unterwegs. Dann deutet deine Nase schon mal in die richtige Richtung. Jetzt musst du nur noch anfangen zu laufen auf diesem Weg. Jetzt ist es notwendig, dass du dich hinsetzt und sagst, also gut. Wenn Gott sagt, er nahm meine Schwachheiten, trug meine Krankheiten, in seiner Striemen bin ich geheilt. Wie sieht es dann aus? Wie fühle ich mich, wenn ich wieder gesund bin? Und dann fängst du an, dir das vorzustellen. Dann fängst du an, über diese Verheißung nachzudenken. So geht dieser Kampf. Er findet in deinem Kopf statt. Das Schlachtfeld sind deine Gedanken. Am Anfang hältst du den Sieg für vollkommen unmöglich. Töricht, dämlich. Ja, ich habe schon mal gebetet für Heilung und weißt du, was passiert ist? Gar nichts. Ganz genau. Und es wird sich auch nichts tun, solange du diese Zuversicht hast, dass sich nichts tut. Aber der Herr sagt, du sollst deine Zuversicht nicht wegwerfen, denn die hat eine große Belohnung. Und schau, ich bin Pastor. Als solcher weiß ich, ist immer so, als solcher bin ich immer mit denen konfrontiert, bei denen es nicht funktioniert hat. Wenn der Evangelist für die betet und die werden geheilt, dann ist es wunderbar. Und es werden ja auch genug geheilt. Nur zum Pastor kommen immer die, die hängen geblieben sind, verstehst du, bei denen es nicht funktioniert hat. Ich muss mir dann überlegen, wie bringe ich die Leute hinein in den Glauben, dass sie ohne Evangelist, ohne Prophet, ohne Gebet empfangen, aus ihrem eigenen Glauben heraus. Ja, und dann kommen solche Botschaften wie die heute heraus. Also, es ist wichtig, dass du dich zurücklehnst und über dieses Wort Gottes nachdenkst. Gott hat zu Josua gesagt, Josua Kapitel 1, Vers 8, Vers 7 und 8, denk Tag und Nacht über das Wort Gottes nach, damit du tust, was drinnen steht, damit es deine Gedanken dominiert, damit es dich prägt. An anderer Stelle ist es so, dass das Wort Gottes wie Samen ist, der auf den Boden fällt und dann aufwächst, wenn die Bedingungen gut sind. Wenn auf den Winter ein Frühling kommt und diesen Frühling herzustellen, ist deine Aufgabe. Oder Schwangerschaft, Frauen kennen sich damit aus. Ja? Tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert. Aber jetzt plötzlich bist du doch schwanger, kriegst vielleicht sogar Zwillinge. Ja? Und plötzlich ist es passiert. Was jetzt? Geistlich kannst du auch schwanger werden mit einer Verheißung. Diese Verheißung ist wie eine Samenzelle, die bei dir andockt. Zum Beispiel, was weiß ich, ich weiß von jemandem, der gelähmt war. Und der hat in Markus Kapitel 11, 23, 24 gelesen. Um was immer ihr betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. War lebendig für den, war ein lebendiges Wort. Das hat ihn immer wieder zu dieser Bibelstelle hingezogen, wenn er Bibel gelesen hat. Er wollte immer dort lesen, verstehst du? Da war Leben an dieser Stelle. So kam er immer wieder zurück und er hat sich gedacht, Herr, ich bin gelähmt. Aber hier steht wirklich, ich kann bitten, um was ich will. Wenn ich es glaube, dann wird es mir. Herr, ich möchte gern geheilt sein von dieser Lähmung. Der war 16 zu dem Zeitpunkt ungefähr. Und er hat nachgedacht. Er hat wochenlang über diesen Schriftsteller nachgedacht, monatelang. Bis eines Tages innerlich eine Stimme zu ihm gesagt hat, ja, also Gesunde sind um 10 Uhr morgens normalerweise auf, also steh auf. Hat sich der nach Jahr und Tag an den Rand seines Bettes bewegt und hat sich aufgesetzt. Das konnte der vorher nicht. Er hat sich am Bettpfosten festgehalten und ist dann ein paar Schritte gelaufen, auf und ab gegangen im Zimmer und hat sich gedacht, ich laufe, ich tue was, was gar nicht möglich ist. Dann war er so erschöpft, dass er sich wieder ins Bett gelegt hat. Dann hat er seiner Mutter oder seiner Großmutter gesagt, leg die Kleider raus für mich. Die Mutter sagt, so, wozu denn das? Er hat sich nicht auf eine Diskussion eingelassen, er hat einfach gesagt, mach ruhig. Sie hat es gemacht und er hat sich tatsächlich selber angezogen und ist dann rausgegangen zum Opa und hat sich in den Schaukelstuhl auf der Veranda neben ihn gesetzt. Und es hat noch ein bisschen gedauert, bis er wirklich fit war, aber er ist zum Schluss wieder gesund geworden, richtig gesund und ist als 86 Jahre alter Mann gestorben. Okay, also nicht mehr als 16-Jähriger, sondern 70 Jahre später. Ich sag mal, das ist ganz gut. Aber die Sache ist die, schau, was ist, wenn es nicht so schnell geht? Mir selber ist das letzten Dezember passiert. Einmal kommt ein grippaler Infekt über mich, mit Juckreiz an allem drum und dran, dass du hier ausflippst, ja, dass du nachts nicht mehr schlafen kannst. Und es tut sich da einen Tag, zwei Tage nichts. Am dritten Tag bitte ich den Herrn nochmal, da habe ich den Herrn eben gebeten, dass er Engel mit Heilungskraft schicken möge. Und dann ist es passiert, ich habe schon erzählt, innerhalb von 2 Stunden war dieser grippale Infekt vollkommen weg und der ganze Juckreiz und alles war total weg, vollkommen. Ich war so begeistert, dass ich dem Herrn ein Opfer gegeben habe, ein extra Opfer über meinen Zehnten hinaus. Okay, das ging 3 Wochen alles super und dann gerade vor der Jahreswende, wo wir dann nicht mehr nur 13 Sendungen im Monat ausgestrahlt haben, sondern mittlerweile ja 50, kam nochmal so ein Angriff, kam noch einmal so ein Angriff. Okay, nochmal grippaler Infekt, aber diesmal mit Blackouts. 3 Stück. Und einmal haut es mich so hin, dass ich mir den Hals verstauche, okay, steifen Hals habe. Und ich natürlich wieder, Herr, ich danke dir, ja, dass deine Heilungskraft mich berührt. Super, Herr, danke, Vater, für die Engel Gottes, die mit Heilungskraft kommen und mich abfüllen. Aber weißt du was? Es ist nicht so schnell gegangen. Es ist überhaupt gar nicht schnell gegangen. Der gute Kampf des Glaubens. Na, du hast das Gefühl, oh Mann, du kannst deinen Kopf nur noch so und so drehen, also nach links und nach rechts, aber nicht ganz. Und du hast den Eindruck, die Engel, die stehen irgendwie auf der Tribüne und schauen zu. Was mache ich jetzt also in meinem Elend? Ich mache genau das, was ich dir so beschreibe und vorschlage. Ich sage, Herr, ich danke dir, dass du für mich geblutet hast und gelitten hast. Und der Sieg ist meiner, da gibt es überhaupt keinen Widerspruch, da gibt es keine Diskussion. Basta, es muss wieder werden, es muss bei Gott, es muss. Schau, ich muss das genauso machen wie du auch. Und mittlerweile ist es wieder ziemlich gut, ja, kann wieder drehen, kein Thema, aber ganz ehrlich, in der Richtung ist okay, aber in der merke ich es immer noch ein bisschen. Also der Kampf geht immer noch weiter. Aber ich sage dir mal eins, da bleibe da so lange dran, ja, bis der Teufel weggeht. Und wenn dann erst die Engel kommen und plötzlich kann ich wieder in einem Satz über kleine Häuser springen, meine Frau steht daneben und sagt, ui, ja, dann ist es wunderbar. Aber ansonsten kämpfe ich weiter. Und du auch. Amen. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, bleib dran. Was ist die Alternative? Hey, was ist die Alternative? Krank zu bleiben? Nö, da kämpfe ich lieber. Also lieber bis zum letzten Atemzug kämpfen, als aufzugeben und zu sagen, oh, hat ja alles doch keinen Sinn. Sorry, nö. Also nicht mit mir, ja? Nur über meine Leiche. Ja, nur über meine Leiche. Also ganz wichtig, vielleicht schauen wir uns einen Satz aus Jesaja an. Jesaja 59. Da steht Folgendes. Jesaja 59, 13. Dort lamentiert der Prophet und er sagt, die Leute in Jerusalem, die nehmen Lügenworte in sich auf und sprechen sie aus dem Herzen. Die füllen sich mit Fake News ab und dann sprechen sie das aus dem Herzen. Und auf diese Art und Weise gebären sie Mühsal. Schau, man kann Mühsal gebären. Da habe ich überhaupt kein Interesse dran. Aber es passiert trotzdem ständig. Leute gebären Mühsal mit ihren Worten oder aufgrund ihrer Worte, mit denen sie schwanger geworden sind. Das kannst du auch anders machen. Du kannst es, wie Gott es dem Josua aufgetragen hat, du kannst mit Glaubensworten schwanger werden und Erhörungen gebären. Amen. Jesus wusste, dass das eine fragile, eine zerbrechliche Angelegenheit ist. Vom Empfangen einer Verheißung bis zur Geburt dauert seine Zeit. Und diese Zeit ist nicht unbedingt immer angenehm. Also ich habe schon gehört, dass Frauen schwanger waren und sich nicht besonders gut gefühlt haben. Morgenübelkeit und dieses ganze Zeugs. Bis zur Geburt. Bei manchen ist es anders gewesen, super. Aber wir bleiben jetzt mal beim geistlichen Äquivalent. Ja? So, der Herr spricht dir ein Wort Gottes zu. Du hast jetzt also tatsächlich eine Verheißung im Herzen. Ich bin der Herr, dein Arzt. Das lebt in dir, das lebt in dir, das siehst du in dir, du kannst dir das vorstellen. Du siehst, wie du wieder gesund bist, wie du wieder rumspringst, wie alles wieder in Ordnung ist. Du siehst es in deinem Herzen, aber du fühlst dich trotzdem nicht gut. Du bleibst aber trotzdem dabei. Und schau, diese Zeit der Schwangerschaft, die ist so eine Sache. Auf Schwangere nimmt man Rücksicht. Schwangere sollen keinen Alkohol trinken. Ja, und rauchen natürlich auch nicht und solche Sachen. Für die gelten jetzt besondere Regeln. Für dich, der du gerade dabei bist, eine Gebetserhörung zu empfangen, für dich gelten auch besondere Regeln. Du kannst nicht mehr jede kritische Nachricht anschauen, die sich mit deinem Krankheitsproblem beschäftigt. Wenn du ständig liest, ah, das sind die Symptome, oh, und so ist es, wenn es schlimmer wird, und dann prüfst du dich, ob es bei dir schon schlimmer wird. Schau, das ist genau das Gegenteil. Du nährst dann nicht deinen Glauben, sondern du nährst deinen Glauben an die Krankheit. Entweder du nährst deinen Glauben an Gott oder an die Krankheit, das liegt bei dir. Oder wenn du pleite bist, ja, und der Herr spricht zu dir, ich bin der Herr, dein Versorger. Auch gut. Gilt für alles, gilt ganz grundsätzlich, dieses System. Und wir sehen es bei Jesus wieder und wieder. Jesus heilt jemanden. Markus Kapitel 7 zum Beispiel. Einen Tauben, der mit Mühe redet, taubstumm. Und er nimmt ihn von der Volksmenge weg. Er und seine Jünger gehen mit dem Kranken in das Gebüsch und dort spuckt Jesus dem ins Gesicht, auf die Zunge. Legt ihm die Hände auf und er kann wieder richtig reden. Und alle sind begeistert. Jesus sagt, sag's niemandem weiter. Aber der Mann ist total begeistert und sagt, alles klar, Jesus. Und dann geht er rum ums Gebüsch und er steht vor den Leuten und sagt, ich kann wieder reden und ich kann hören. Er ist total begeistert. Und die Menge, die sagt nicht, ja, kann ja jeder sagen, sondern die Menge ist begeistert. Die Menge sagt, er macht die Tauben hörend und die Stummen macht er redend. Er hat alles gut gemacht. Die sind gut drauf, diese Leute. Diese Volksmenge ist gut drauf. Die glauben, die feiern Jesus, die feiern diese Heilung. Aber es gab auch Gegenden, in denen sie Jesus nicht gefeiert haben. Jesus ist mit dem Schiff unterwegs und er legt bei Dalmanuta an. Er steigt aus dem Schiff, da kommen schon die Pharisäer und wollen ein Zeichen vom Himmel von ihm sehen. Und sie fangen an, mit ihm zu streiten. Und Jesus sagt, geht wieder ins Boot und fährt wieder woanders hin, nach Bethsaida. Und dort landet er. In Bethsaida hat er Wunder schon getan, aber die Resonanz des Dorfes war nicht besonders gut. Und er geht also nach Bethsaida rein und sie bringen einen Blinden zu ihm. Und jetzt nimmt er den Blinden bei der Hand und er führt ihn aus dem Dorf raus. Und er spuckt ihm wieder ins Gesicht, auf seine Augen diesmal. Warum hat Jesus dem ins Gesicht gespuckt? Gute Frage, ne? Wenn du in der Bibel schaust, wann jemandem ins Gesicht gespuckt hat, dann war das nie gut. Als Miriam sich aufgeblasen hat und Mose kritisiert hat, vollkommen grundlos, hat sie Aussatz bekommen. Mose hat für sie gebetet und Gott sagt, 7 Tage soll es dauern, bis er wieder fit ist. Denn so lange müsste sie sich schämen, wenn ihr Vater ihr ins Gesicht gespuckt hätte. Also jemandem ins Gesicht zu spucken, ist eine Herabwürdigung. Jesus hat mal ins Gesicht gespuckt, als er vor Gericht war. Und jetzt spuckt Jesus dem Mann ins Gesicht. Was soll das bitte? Ich sage euch mal was. Jesus hat nicht den Mann angespuckt. Er hat die Blindheit angespuckt. Er hat die Blindheit verachtet. Verstehst du? Nicht den Mann, sondern die Blindheit hat er verachtet. Er hat gesagt, du Blindheit. Ja. Ich zeige dir jetzt, wer Herr ist. Ich zeige dir jetzt, wer Chef ist. Und dann legt er dem Mann die Hände auf. Und Jesus fragt, pass mal auf, Jesus fragt den Mann. Und, siehst du was? Und der Mann blickt sich um und sagt, ich sehe die Menschen umhergehen wie Bäume. Also der hat früher offensichtlich mal gesehen, dass er wusste, was Bäume sind und wie die aussehen. Jesus selber fragt den Mann, okay, wir haben gebetet, hat sich jetzt bei dir was getan? Hörst du das? Und der Mann sagt, ja, es ist besser geworden, besser, besser, besser. Dann legt Jesus ihm noch einmal die Hände auf. Jesus, Ausrufezeichen, legt dem Mann noch einmal die Hände auf. Warum? Offensichtlich war die Kraft des Glaubens nicht so hundertprozentig in Entfaltung hier. Offensichtlich hat der Mann nicht kühn geglaubt und zugepackt, als Jesus ihm die Hände aufgelegt hat, sondern er hat sich gedacht, nun schauen wir mal, was sich tut. Man hat ja gute Sachen gehört schon. Und es tut sich tatsächlich etwas. Es tut sich tatsächlich etwas. So wenn für dich gebetet wird und es tut sich was, dann freu dich drüber und sag, es tut sich was. Sag nicht, oh, es ist noch nicht vollkommen. Nein, vielleicht musst du noch einmal kommen und dann wird noch einmal für dich gebetet. Jesus hat für diesen Kranken noch einmal gebetet. Und dann sagt der Mann, ja, jetzt sehe ich wieder klar. Und dann sagt Jesus zu ihm, geh in dein Haus und red nicht drüber. Nicht ins Dorf sollst du gehen, sondern in dein Haus. Warum sollte der nicht ins Dorf gehen? Warum sollte der das nicht drum erzählen? Ich sage euch warum. Die hätten ihm die Heilung wieder ausgeredet. Ah, ist besser mit dir. Ja, du wirst sehen, wird wieder schlechter, hundertprozentig. Ich kenne da jemanden, bei dem hat es auch nicht funktioniert. Oh ja, es war besser eine Zeit lang, aber dann ging es wieder richtig abwärts. Kampf des Glaubens, meine Damen und Herren. In dem Fall musst du sagen, nein, langsam, ich, la, 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 ja, ich höre dieses Gerede nicht, höre ich mir nicht an. Wie komme ich drauf? Woher weiß ich, dass es so ist? Weil ich Johannes Kapitel 9 gelesen habe. In Johannes Kapitel 9 heilt Jesus einen Blindgeborenen, indem er wieder, diesmal auf dem Erdboden spuckt. Erdboden ist verflucht. Er spuckt auf den Fluch. Er nimmt den Teig, streicht ihn dem Mann aufs Gesicht. Und dann sagt er, geh und wasch dich im Teich Siloam. Siloam heißt der Gesandte. Und das macht der Mann. Der Mann geht und wäscht sich und er kommt sehend. Und er ist total begeistert. Und wo geht man hin? Man geht in die nächstbeste Kirche, man geht in die nächstbeste Synagoge und sagt, schaut, was Gott Großes an mir getan hat. Klar, ne? Denn dort sind ja die Gläubigen und die freuen sich dann alle. Und der Mann kommt jetzt halt so in die Synagoge. Und sie sagen zu ihm, ja, bist du nicht der Blinde? Ja, ich war blind und jetzt kann ich sehen. Wie bist du denn sehend geworden? Ja, dieser Mann, keine Ahnung, wie der genau heißt, der hat mir Teig aufs Gesicht geschmiert, hat gesagt, ich soll mich waschen und dann konnte ich wieder sehen. Und die brechen jetzt nicht in Begeisterung aus, sondern die sagen, so, heute ist Sabbat. Der Mann hat am Sabbat gearbeitet, der kann nicht von Gott sein. Ja, da glaubt einer an Heilung, der ist nicht von Gott. Ja, das ist alles alt. Dieser Mindset, diese Haltung, die ist uralt. Nö, Heilung ist nicht mehr für uns heute. Wenn Mose für dich gebetet hätte, ja dann. Aber dieser Dingsbums da, wie heißt er gleich wieder? Keine Ahnung. Wir wissen, dass der nicht von Gott ist, denn der hat am Sabbat geheilt und am Sabbat dürfen wir nicht arbeiten. Und dann kommen manche und sagen, ja, aber das ist doch eine große Sache. Das kann doch nur Gott machen, einen Blindgeborenen heilen. So sind sie also sich nicht einig. Dann fragen sie ihn, sag uns nochmal, wie das zugegangen ist. Sie wollen drüber reden und nochmal drüber reden und nochmal drüber reden und reden und reden und reden. Und dann sagen sie zu ihm, wir glauben nicht, dass du blind warst. Wir glauben es dir einfach nicht. Und er sagt, ja, dann fragt meine Eltern. Bringen sie also die Eltern an. Die Stimmung in der Synagoge ist schlecht, ganz, ganz schlecht. Kalte Stimmung, ablehnende Stimmung. Der einzige Begeisterte ist der Blindgewesene. Jetzt kommen seine Eltern, die merken das. Und sie haben schon gehört, wenn jemand sagt, dass Jesus der Christus ist, dann wird er exkommuniziert und darf nicht mehr in die Synagoge kommen. Dann reden die Leute über den und das wollen die auf gar keinen Fall. Und dann fragen sie also, ist es euer Sohn? Und sie sagen, ja. Und war der blind? Ja. Fragt ihn selber, er ist volljährig, wir wollen keine Probleme, wir wollen keine Scherereien. fragt ihn, er ist volljährig, auf Wiederschauen und dann gehen sie wieder. Und es geht so lange hin und her, bis sie diesen Mann aus der Synagoge hinausschmeißen. Er sagt nämlich, hey, Jesus muss gut sein, denn sonst kann er solche Sachen nicht machen. Und sie sind also sich da nicht so sicher. Es geht hin und her, er sagt, der ist gut, und sie sagen, nein, er ist es nicht. Und überhaupt, und dann sagt der Mann, hey, ihr habt ja keine Ahnung, ihr hochstudierten Theologen. Und dann werfen sie ihn raus. Und nachdem sie ihn rausgeworfen haben, findet Jesus ihn. Ich habe mal gedacht, warum kommt Jesus nicht einfach und redet mit den Leuten? Nee, dieser Mann muss selber kämpfen. Dieser Blindgeborene, der jetzt geheilt ist, muss kämpfen mit den Leuten, die was gegen ihn haben. Und er muss bei der Heilung bleiben. Er muss sagen, hey, ich bin's, ich hab's bei Gott, ja, und das könnt ihr mir nicht mehr ausreden. Nein, es wird nicht mehr dunkel um mich herum. Als der Mann endlich rausgeworfen wurde, der Teufel sozusagen aufgegeben hat, kommt Jesus und findet ihn und sagt, na, glaubst du an den Sohn des Menschen, an den Messias? Oh Herr, wer ist der Messias? Der mit dir redet, ist der Messias. Und dann wirft sich der Mann nieder und wird ein Christ und folgt Jesus nach. Wenn du eine Erhörung von Gott haben willst, dann kann es sein, dass es nicht leicht wird. Schau, viel zu viel Gebet ist einfach nur frommes Wünschen. Frommes Wünschen bringt nichts. Hast du schon gemerkt? Gebet im Glauben funktioniert nicht immer einfach so. Manchmal musst du da ein wenig mit Verheißungen schwanger gehen. Und es ist Arbeit, es ist Kampf. Du musst also den Fernseher ausschalten und dich hinsetzen und sagen, okay, Herr, ich stelle mir jetzt vor, wie das ist, wenn mein Konto wieder gefüllt ist. Oder wie das ist, wenn ich wieder jemanden habe, was könnte ich da tun? Ich könnte geselliger werden, ich könnte angenehmer im Umgang werden. Dann lerne ich vielleicht wieder jemanden kennen, verstehst du? Es ist ein Kampf, es ist durchaus ein Kampf, aber du wirst diesen Kampf gewinnen, du wirst siegreich sein. Das ist das Gute an diesem Kampf. Der Sieg steht schon fest. Es ist nur so, dass du halt kämpfen musst. Und wenn der Teufel dann geht, widersteht ihm und er flieht vor euch, sagt Jakobus, Jakobus 4,8, dann kommen die Engel und helfen dir. Am Ende seines Dienstes hat Jesus nochmal eine gewaltige Begegnung mit dem Teufel gehabt. Gethsemane. In der Wüste am Anfang seines Dienstes haben ihm die Gedanken verrückt gespielt. Am Ende seines Dienstes, kurz vor der Kreuzigung, haben seine Gefühle verrückt gespielt. Plötzlich kam ein Geist der Angst auf ihn. Er hat sich gefürchtet. Ja, er wurde sehr bestürzt, heißt es in Markus Kapitel 14. Er fing an, sehr bestürzt und geängstigt zu werden. Na, meine Seele ist betrübt bis zum Tod. Er war zutiefst depressiv. Er ist beinahe schon im Garten gestorben, vor dem Kreuz. Es war ein furchtbarer Kampf. Was hat er gemacht? Er hat um die Hilfe seiner Jünger gebeten, wie wir das wahrscheinlich alle gemacht hätten. Betet für mich. Ich gehe gerade emotional durch ein Tal. Betet für mich. Aber wisst ihr was? Die haben schon gebetet, nur dann sind sie eingeschlafen. Manchmal schlafen deine Beter ein. Sie sind Menschen. Der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Auch das Fleisch deiner Freunde, die beten vielleicht für dich, aber die eigentliche Last, die trägst du selber. Und so betet Jesus und sagt, oh Gott, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Nicht mein Wille, sondern der deinige. Und so kämpft er und ringt im Gebet. Und dann passiert es wieder. Es kommt ein Engel vom Himmel, Lukas 22, 44. Es kommt ein Engel Gottes vom Himmel, der ihn stärkt. Der scheucht diesen Geist der Furcht weg und er gibt Jesus Kraft und Zuversicht und Besonnenheit, füllt ihn ab und er hat wieder das Bewusstsein der Allmacht Gottes. Jetzt ist er wieder völlig da. Und jetzt geht er kühn und stark ans Kreuz und ist dort so souverän, dass er noch angenagelt am Kreuz Menschen zu sich zieht, aufgrund seiner Ausstrahlung, aufgrund seiner Worte. Er hat den einen Räuber, der neben ihm gekreuzigt wurde, und nach dem Tod, nach dem Erdbeben, nach all diesen Dingen, sagt der römische Hauptmann, wahrlich, dieser war der Sohn Gottes, so wie der gestorben ist. Sogar zu dem hat er es noch gesprochen. So, er war wieder souverän, er war wieder voll da. Und er hat sich eingefügt in den schwierigen Plan Gottes. Und dann war er tot, wohl wahr. Aber ich sage dir mal eines, wenn Gott dich tötet, dann lässt er dich wieder von den Toten auferstehen. Wenn Gott dich durch ein Tal schickt, dann gibt er dir auch wieder Lichtglanz auf Bergeshöhen. Ein letzter Gedanke für heute Morgen. Die Apostel, die sind von Jesus ausgestattet worden, während er Dienst auf der Erde gemacht hat, mit Vollmacht. Sie sind umhergegangen, sie haben gelehrt, gepredigt und geheilt wie Jesus selber. Wunderbar. Sie kamen zurück zu ihm und haben gesagt, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Das war wunderbar, aber spitzenmäßig. Sie waren erfolgreich. Und dann nimmt sie Jesus mit und lehrt sie. Und einmal sagt er, bleibt, wo ihr seid. Und dann nimmt er Petrus, Johannes und Jakobus, geht auf einen Berg, betet dort. Wird dort verklärt. Spricht dort mit Mose und mit Elia. Hat die Herrlichkeit, die Wolke der Herrlichkeit kommt und lässt sich nieder auf diesen Berg. Es ist eine Begegnung mit Gott wieder, ganz, ganz fantastisch. Unten im Tal dagegen geht es ganz anders zu. Dort sehen die Jünger und eine Volksmenge. Und da kommt ein Mann, der einen Sohn hat, der ich sag mal, epileptische Anfälle oder so hatte. Auf jeden Fall hat es den immer wieder gerissen. Und dann fiel er ins Feuer und ins Wasser. Also ganz, ganz schlimm. Und das reibt ihn schier auf, diesen kleinen Buben. Und dieser entsetzte Vater, der bringt also diesen Sohn zu den Aposteln und er sagt zu ihnen, helft ihm. Und die Apostel legen los und beten für ihn und treiben diesen Teufel aus und sie können es nicht, sie schaffen es nicht. Und die Schriftgelehrten streiten mit ihnen, so ist also da dicke Luft. Wohlgemerkt, wir haben es hier mit Leuten zu tun, die schon Erfahrung hatten mit diesen Dingen und sehr erfolgreich unterwegs waren. Jetzt aber sind sie es nicht mehr. Merkst du was? Von der Bergeshöhe, der Erhörung, ist es runter ins Tal des Kampfes wieder gegangen. Und es scheint wirklich hier irgendwie alles verratzt zu sein. Die Leute schauen und die Schriftgelehrten streiten und die Jünger fragen sich, was machen wir falsch, was machen wir falsch? Hat auch immer funktioniert. Und dann kommt Jesus vom Berg wieder runter. Und die Volksmenge sieht ihn und sie ist sehr erstaunt. Wahrscheinlich leuchtet er noch, denn er ist ja umgestaltet und verherrlicht worden dort oben auf dem Berg. Das war ja der Berg der Verklärung, okay? Wo er dann geleuchtet hat, heller als die Sonne, mit weißen Kleidern angetan war, weißer als jemals jemand waschen kann. So kommt er wieder runter auf die Erde, sozusagen, in den Problembereich. Und die Volksmenge sieht ihn vom Berg herunterkommen, die Jünger wirken auch noch ganz entrückt, ja, von den Dingen, begeistert von den Dingen, die sie gesehen haben. Und die Jünger kommen zu Jesus und Jesus sagt, was ist denn los? Dicke Luft, ich merk's. Der Vater sagt, Meister, ich hab meinen Buben zu deinen Jüngern gebracht, dass sie einen Dämon austreiben, aber sie konnten es nicht, sie konnten ihm nicht helfen. Und Jesus ist dann begeistert. Pass auf, was er sagt. Er sagt nicht, ja, ist okay, ich kümmere mich, sondern er sagt, oh, du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lang muss ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Jesus regt sich auf über den Kleinmut, den Kleinglauben seiner Jünger. Und dann bringen sie diesen Buben. In dem Moment, in dem dieser Bub oder der Geist in ihm Jesus sieht, reißt ihn wieder und er hat einen Anfall und ein Raunen geht durch die Menge. Oh, mal schauen, was er macht. Und Jesus steht ganz leger da und sagt nur, wie lange geht denn das schon mit ihm so? Und der Vater sagt, ja, schon seit Kindesbeinen an und es ist ganz schlimm und manchmal fällt er ins Feuer, wir müssen ihn rausziehen, manchmal fällt er ins Wasser, müssen wir hinterher springen. Also, wenn du was kannst, dann hilf uns. Und Jesus sagt, wenn du was kannst, dem Glaubenden ist alles möglich. Schau, wer ist der Glaubende in dieser Sache? Der Glaubende ist der ein Wort von Gott bekommen hat, der ein lebendiges Wort von Gott bekommen hat, in dem eine Verheißung lebt. Verstehst du? Der ist der Glaubende. Und Jesus hat eine Verheißung bekommen. Du bist der Christus, deine Aufgabe ist, Himmel auf Erden durchzusetzen, mit Heilungen, mit allem Möglichen. Übrigens, von der Zinne des Tempels zu springen, ist nutzlos, hilft niemandem. Andere zu heilen hingegen, beweist auch, dass Jesus besonders ist und es bringt jemandem was. Deswegen ist Jesus nicht von der Zinne gesprungen, sondern hat Leute geheilt. Und jetzt genau ist dieser Fall da. Jesus ist in der Vollmacht Gottes unterwegs, er weiß, alle Krankheiten, alle Gebrechen, alles ist ihm untertan. Nichts kann ihm widerstehen. So dieser selbe Christus, der lebt in dir. Lass es mal einsinken, denk da mal drüber nach. Es wird dein Leben verändern, wenn es Klick macht bei dir. Und wie gesagt, Jesus spricht mit dem Vater, irgendwann wird es ihm zu dumm und er sagt zu diesem Teufel, fahr aus ihm und fahr nicht mehr in ihn hinein. Und dann liegt er da, wie tot. Und die Volksmenge sagt, jetzt ist er hier. Es ist fränkisch und bedeutet, jetzt ist er gestorben. Aber Jesus nimmt ihn, zieht ihn hoch, hebt ihn hoch und der Bub kann wieder laufen und er ist ganz normal. Er blinzelt und sagt, wer bin ich, wo bin ich, Papa? Und alles ist normal. Und die Jünger sind natürlich wirklich betrübelt. Wer du und ich auch, Amen. So Jesus sagt, kommt, wir gehen, dann gehen sie hinter ihm her. Sie schleichen hinter ihm her und denken sich, was haben wir nur falsch gemacht? Und dann fragen sie Jesus am Abend und sagen, Herr, also wieso? Und Jesus sagt, wegen eures Kleinglaubens, wegen eures Unglaubens. Tja, wenn du Jesus fragst, dann gibt er dir die ungeschminkte Wahrheit. Und dann sagen sie, ja, was machen wir da? Jesus sagt, diese Art fällt durch nichts aus, außer durch Gebet und Fasten. Und ich sage jetzt mal was. Gebet und Fasten ist im Kampf des Glaubens durchaus möglich und durchaus nötig. Ändert aber nicht Gott, sondern ändert dich. Wenn das Geist, wenn das Fleischliche runtergefahren wird, dann wird das Geistliche lebendiger. Dann bist du dem Herrn näher. Und dann sind dir die Dinge Gottes realer als die natürlichen Dinge. Vielleicht hast du normalerweise Angst, dass Einbrecher kommen. Wenn du mal einen Tag gefastet hast oder zwei, dann legst du im Bett in der Gegenwart des Herrn und denkst dir, oh, Einbrecher. Ja, und winkst ab, macht dir überhaupt nichts mehr aus. Du bist dann anders drauf. Und das kann gut notwendig sein, bis du endlich durchbrichst. Wir haben die Gemeinde 1993 gegründet, also 92 eigentlich. 93 haben wir sie dann inkorporiert, Verein gegründet als Träger. Und wir hatten dann monatelang wunderbare Versammlungen in dem Frühstücksraum eines Hotels, aber kein eigenes Gebäude. Und das hat mich wirklich gefuchst, bis es mich richtig deprimiert hat. Und ich mir gedacht habe, Herr, was ist los? Wir sind keine richtige Gemeinde ohne Gebäude. Herr! Bis ich mir dann gedacht habe, ja, ich muss da kämpfen. Man weicht den Kämpfen immer aus, weißt du? Man weicht diesen Kämpfen aus. Der Schweinehund, der Schuft, der macht immer nicht mit. Aber ich habe dann zum Schluss eine Woche ausgerufen des Fastens und des Gebets. Und sieh da, kaum haben wir angefangen, als Gemeinde jetzt, das zu machen, hat plötzlich jemand was gehört und er wusste dann wieder von jemandem, dass es Räumlichkeiten gibt, die zur Verfügung sind. Und wir hatten innerhalb von einer Woche unsere eigenen Räumlichkeiten. Und zwar in einem Geschoss von einem Gebäude, in das wir nur hineinwachsen konnten. Wir haben erst einen Teil gemietet und dann, als wir gewachsen sind, mehr, bis wir zum Schluss den ganzen Stock gemietet haben. Wir konnten da reinwachsen, das hat uns finanziell nicht übernommen. Verstehst du? Gott hatte durchaus schon was für uns, nur wir sind nicht durchgebrochen, bis wir angefangen haben, ernsthaft zu kämpfen. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, kämpf endlich ernsthaft. Damit ist eigentlich alles gesagt, okay? So, lass uns beten miteinander. Herr, du siehst unsere Herzen, du weißt, wo wir stehen. Herr, du kennst die Siege, die du schon für uns hast. Und du siehst, wo wir uns selber im Weg stehen. So, Vater, wir bitten dich, hilf uns, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen, Herr. Hilf uns, durchzudringen zur Gebetserhörung, Vater, die du für uns hast. Herr, der Feind ist nur eine Chimäre, der ist nur Schall und Rauch. Die eigentliche Wahrheit ist deine Wahrheit. Und Vater, so bekennen wir, dass deine Kräfte uns helfen. Hilf uns zu kämpfen, Vater, dass die Engel endlich aktiv werden, Vater, und es wieder aufwärts geht. Und falls du noch nie Jesus in dein Leben eingeladen hast, möchte ich dir jetzt die Gelegenheit dazu geben. Lass uns alle miteinander beten. Sag mit mir, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Komm in mein Herz und mach mich neu. Amen. Wenn du das mitgebetet hast, bist du jetzt in deinem Herzen von neuem geboren und ein Kind Gottes. Und es geht aufwärts mit dir. Amen.